Schön, dass ihr dabei seid. Kennt ihr das auch, dass man irgendwie manche Bibelstellen so richtig gut findet und dass man ja auch von Lieblingsstellen spricht? Kennt ihr das? Mhm. Habt ihr so Stellen?
Ja.
Ich kann mich erinnern, als ich ziemlich jung bekehrt war, als Jugendlicher, da fiel mir irgendwann diese Stelle aus dem Johannes-Evangelium 10, Vers 10, wo Jesus sagt, dass er gekommen ist, dass sie das Leben und Leben im Überfluss haben. Kennt ihr die Stelle? Mhm. Dachte ich, boah, das ist eine Stelle und die fand ich cool. Und dann haben wir damals in unserem Jugendkreis in Mülheim aus dieses gelbe Buch noch, Songs junger Christen, kennt bestimmt noch. Muss man schon ein paar Tage dabei sein. Songs junger Christen. Und da gab es so dieses Lied, ich glaube von Peter Strauch, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Du gibst die Fülle und du kannst dich dran erinnern, ne? Wir waren bitte?
Okay, ja.
Ich meine 185 oder so.
Meine stand im anderen Buch.
Okay, kann ja sein. Meine Frau ist die Song-Expertin. Du darfst das gerne anzweifeln,
okay,
was ich sage. Das war doch ein Lied. Und dann wurde mir das als junger Pastor wieder wichtig, diese Stelle. Und dann immer wieder über die Jahre und jetzt auch wieder. Und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass ich darüber noch nie gepredigt habe. Es gibt Prediger, die reden nur über ihre Lieblingsstellen. Habt ihr auch schon mal gehört, ne? Ich habe darüber noch nie gepredigt. Ich habe den Vers vielleicht mal erwähnt oder zitiert irgendwo. Aber heute möchte ich über Johannes 10, Vers 10, natürlich auch über anderes, aber sehr wesentlich darüber sprechen. Und der Vers fängt an, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Andere Übersetzungen sagen, ins Verderben zu stürzen. Dieser Teil ist nicht so meine Lieblingsstelle. Wahrscheinlich deiner auch nicht. Aber es ist eine Aussage über den Feind. Und dann stellt Jesus eine andere Aussage, diese Aussage konträr entgegen. Ich aber, das ist das Aber, was er dagegen setzt. Wenn der Dieb gekommen, um das zu machen, von uns zu stehlen, die Schaf zu schlachten und zu vernichten, ins Verderben zu bringen, dann bin ich gekommen, sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle, Leben im Überfluss. Was für Worte von Jesus, das ist heftig. Lass uns doch nochmal beten und dass der Herr uns wirklich heute Morgen begegnet und uns Dinge aufschlüsselt. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist.
Ja.
Wir haben, wo wir doch schon ein paar Tage auf dieser Erde sind und dabei sind, wir haben festgestellt, es gibt den Dieb.
Ja.
Es gibt jemand, der uns belügt, es gibt jemand, der uns beraubt, ja. Es gibt jemand, der uns verführt, es gibt jemand, der uns ins Chaos, ins Verderben stürzen will, der uns am liebsten schlachten und umbringen will. Aber es gibt auch dich. Und du hast den Feind überwunden. Du hast diese Welt überwunden. Du hast alle Mächte der Finsternis überwunden. Und du bist nicht gekommen, um uns noch tiefer ins Verderben zu stürzen. Du bist nicht gekommen, uns noch mehr zu knechten. Du bist nicht gekommen, uns noch mehr wegzunehmen. Du bist gekommen, um uns etwas zu geben. Du bist gekommen, um uns das Leben zu geben, wonach wir uns sehen. Dieses Leben in der Fülle, dieses Leben im Überfluss. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du diese Dinge lebendig machst. Weil über dieses Thema in Christus sein brauchen wir einfach deine Offenbarung. Wir brauchen einen erleuchteten Verstand. Du sagst, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und wir beten jetzt, dass der Heilige Geist hier wirksam ist mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit du die Dinge zurechtrückst. Und wir lesen in deinem Wort, dein erstes Ziel, dass dein Wort uns trifft, ist nicht unser Kopf, sind nicht unsere Gehirnwindungen, sondern du planst, dass dein Wort in unser Herz fällt. Und darum bete ich jetzt, dass das geschieht. Ich bitte dich, dass dein Wort, dass du es in mein Herz legst, dass mein Mund überfließt, dass es aus meinem Herzen, aus meinem Mund kommt und dass es in die anderen Herzen hineingeht als gute Sachen. Du versprichst, dass dein Wort ja nicht leer zurückkommt, sondern Kraft hat, das auszurichten, wozu du es sendest. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr Lieben, wir waren eine ganze Zeit früher in Norddeutschland tätig und als wir so die ersten Jahre da waren, sind wir dann noch eingeladen worden in verschiedene Gemeinden. Das war so eine Gemeinde in Stade, wo wir eingeladen wurden. Dann waren wir da auch mal und dann haben wir da auch bei Leuten, die uns mochten, die haben uns zum Mittagessen eingeladen, dann blieben wir auch da. Und das war so ein trüber Tag wie heute, ziemlich dunkel. Und dann fuhren wir zurück und dann kamen wir von Stade natürlich, wir mussten an die andere Seite nach Lauenburg von Hamburg, aber dann kamen wir vorbei und es stand so ein Schild, Hamburger Hafengebiet. Und ich hatte die glorreiche oder besser die schlechte Idee, zu meiner Frau zu sagen, also das interessiert mich nochmal, mal so den Hamburger Hafen anzugucken, was ich nicht wusste. Und ich weiß gar nicht, ob man da heute, das war ja so circa 88, 89 rum, unsere Kinder waren noch nicht geboren. Und ja, gesagt, getan, da in so ein Hafengebiet reingefahren, ziemlich dunkel. Und das war heftig, kann ich euch sagen. Habt ihr euch schon mal verfahren in eurem Leben? Ich meine, in der Zeit, bevor es Navis gab, wo du nur diese riesen Faltkarten dabei hattest. Kennt ihr diese Zeit noch mit den Faltkarten? Und meine Frau ist so eine Kartenspezialistin für Umstrichen. Wie muss ich die denn halten? Da hatten wir, das waren interessante erste Ehejahre, meine Frau und ich, mit den Faltkarten. Das war stark, ne? Im Auto zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, wo ist denn das und wie muss ich das halten? Und heieiei. Und dann in so einem Gebiet und dann sind da keine Straßenschilder. Wir sind durch dieses Hafengebiet gefahren und es war gefährlich und wurde immer dunkler. Und es ist nicht so ein offizielles, kein Mensch, es war sonntags nachmittags oder wird früh dunkel dann in der Winterzeit. Und auf einmal, ich nicht aufgehört, keine Warnung, so Wasserkante, so, waren wir fast im Hafenbecken drin. Das war mega gefährlich auch. Was ist denn hier? Keine Warnschilder oder irgendetwas. Und wir da rumgegurkt. Und ich weiß es nicht mehr, aber gefühlt dreiviertel Stunde oder Stunde, bis wir da wieder rausgekommen sind. Es war schrecklich. Kennt ihr solche Situationen, wo du dich völlig verfahren hast? Kein Navi, du bist völlig vom Kurs abgekommen. Und als Mann spielt man natürlich gegenüber seiner Frau den völlig coolen Schatz. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, wie wir hier rauskommen. Aber innerlich, Herr, hilf mir, wo kommen wir hier wieder raus? Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn, das weiß meine Frau, aber da war ich wirklich beinahe von allen guten Geistern verlassen. Und das war eine ganz schreckliche Situation. Und ich möchte dieses Bild, dass ich mich gut erinnern kann, diese Situation, sie ist so schrecklich, vor allem wenn man weiß, dass man sich sonst gut auskennt. Wenn man sonst einen guten Orientierungssinn hat, wenn du merkst, ich habe mich völlig verfahren, ich mag es nur nicht zugeben, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ich weiß weder, bin ich jetzt Männlein oder Weiblein, ich weiß nicht mehr, wo Norden, Süden oder Osten ist, wir hatten keinen Kompass dabei, keine Ahnung, wie komme ich aus der Situation wieder raus? Und das ist ein gutes Bild für unsere heutige Generation. Die Leute wissen nicht mehr, sind, was los ist, was abgeht, ob es mit der Pandemie ist. Sie wissen nicht mehr, auch mit den ganzen Gender-Geschichten, dieses Thema habt ihr ja mitgekriegt, ne? Sie wissen nicht mehr, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Sie sind in einer totalen Orientierungs- und Identitätskrise. Und diesen Teil dieser Predigtreihe von unserer Identität in Christus nenne ich das Ende der Identitätskrise. Das Ende der Identitätskrise ist nur in Christus. Es gibt kein anderes Ende der Identitätskrise. Und ich möchte mit euch durch eine kleine Historie der Sinnsuche gleich gehen. Aber zunächst einmal müssen wir uns natürlich befassen mit den wesentlichen Fragen, die sich Menschen stellen. Zumindest wenn sie denn mal Zeit haben, vielleicht am Wochenende. Und da könnte man sagen, das sind doch die wesentlichen vier Fragen, die Menschen sich stellen sollten im Laufe des Lebens, wenn das Wochenende kommt. Wo kriege ich Chips, Popcorn, ein Sixpack? Und vielleicht noch ein Prosecco. Ihr guckt mich an. Ja, das sind die wesentlichen Fragen, die sich viele Leute am Wochenende stellen. Stimmt's? Okay. Also wenn man ein bisschen länger dabei ist, wenn man vielleicht Dinge erlebt hat, die einen völlig orientierungslos machen, dann stellt man sich vielleicht doch auch andere Fragen. Hä? Dann stellt man sich vielleicht die Frage, woher komme ich eigentlich? Ich meine jetzt nicht, wenn ich dich fragen würde, woher bist du gekommen? Dann würden die meisten wahrscheinlich von euch sagen, ich komme von zu Hause. Das meine ich aber nicht, sondern viel langfristiger gedacht. Woher komme ich denn eigentlich? Irgendwann fragen sich Menschen das. Wo komme ich denn her? Sie stellen sich weiter die Frage, warum bin ich überhaupt hier auf dieser Erde? Was soll ich denn hier? Was mache ich hier? Und dann stellen sich Menschen die Frage, wohin gehe ich? Und nicht gleich, dass du nach Hause gehst und dein Zwiebelrostbraten mit Spätzle isst. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, wohin gehst du in deinem Leben langfristig, auch über den Tod hinaus? Wohin gehst du denn? Und dann vielleicht noch viertens, und das ist sehr wesentlich. Wer bin ich eigentlich und welchen Wert habe ich? Das sind wesentliche Fragen. Und ich habe immer wieder in Seminaren, die ich gehalten habe, Menschen in den Seminaren gehabt, die fingen erst an, mit über 60 oder Anfang 70, die sich diese Fragen zu stellen. Sie haben sie die ganze Zeit ihres Lebens, wo man hoppla hopp gelebt hat, einfach nur gelebt hat, sie haben sie sich nicht gestellt. Und auf einmal brachen diese Fragen mit Macht durch. Also es ist viel klüger, sich diese Fragen zu stellen, wenn man noch ein bisschen Zeit im Leben hat, stimmt's? Dann könnte man diese Fragen lohnenswert und sinngebend beantworten, so dass es auch noch eine Weile hält und was bringt. Gucken wir uns mal eine kleine Geschichte der Suche nach Sinn und Identität in unserem Land, in unserer Kultur, Deutschland, westliche Welt so an. Manche können sich daran erinnern, ich war damals noch klein, aber habe im Nachhinein in Dokumentationen und so weiter, ich bin ja ein 63er, und dann habe ich so mitgekriegt, ja in den 60er und 70er Jahren, da brachen ziemlich die Sinnfragen in der westlichen Welt, auch im Nachkriegsdeutschland auf, weil sie merken dann, wir wollen uns nicht mit dieser Kriegsgeneration identifizieren, die Europa, die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt hat. Und deshalb kam diese Rebellion. Man kann das ja irgendwo verstehen. Sie wollten sich distanzieren von ihren Eltern, wollten diese Werte nicht übernehmen. Diese Spießbürger, wie sie sagten, oder diese Kriegstreiber vorher, man rebellierte gegen das Elternhaus, gegen das Establishment und suchte Sinn und Erfüllung und Identität in ganz anderen Dingen. Viele suchten den Sinn in Marie, Juana, kannst du schneller sprechen, Marihuana und LSD und anderen Drogen. Und setzten sich einen Schuss und warfen Pillen rein und Pilze. Und dann war immer die Frage, was hast du denn geraucht? Und dann war auch die Leute, wo die Frage, wohin gehst du denn dann? Wo meine lila Sonne mich hinführt? Und dann führte die lila Sonne sie oft in die anderen WG-Zimmer zu wildem freien Sex. Wir kennen das aus dieser Zeit, was da abging in den 60ern und 70er Jahren, in den Kommunen, in diesen ganzen Gruppierungen. Und wem das nicht reichte, der öffnete sich dann auch noch für die östlichen Religionen und für bestimmte Sekten. Ihr kennt das noch, wie die dann in den bunten Gewändern in Europa überall rumgeturnt sind. Und es war eigentlich ein Suchen, ein Drehen um sich selbst. Die Suche nach sich selbst, ein Drehen um sich selbst. Das ging in den 80ern und 90ern weiter. Und dann kam sehr stark diese No-Future-Generation auf. Kennt ihr noch die Punks und überall gesprüht in den großen Städten No-Future? Könnt ihr euch erinnern an diese Zeit? Und dann kam aber auch eine Gegenbewegung auf. Die anderen waren völlig desillusioniert. Es gibt Aufrüstung nur, die Welt wird den Bach runtergehen. Und die andere Gruppe öffnete sich, die anderen, das waren ja vorher nur mit Sekten und so ein paar fernöstliche Sachen, religiös-geistlich, was da abging. Auf einmal kam diese ganze Geschichte im neuen Mantel daher, dieser ganze Okkultismus, diese Religion, unter dem Stichwort New Age, könnt ihr euch erinnern, dann kam diese New Age-Bewegung auf. Dann kam Esoterik auf, das war groß in Mode und dann viele Bücher. Und dann mit so pseudowissenschaftlichen Titeln wurde das verpackt und das mit Psychologie und Esoterik und so weiter. Und immer wieder waren die zentralen Fragen in diesen Publikationen, wie erhalte ich ein gesundes Selbstwertgefühl oder mein besseres Selbst in 10 Schritten. Das waren so die Hits auf dem Büchermarkt, die Leute suchten danach und das alles so in Esoterik und New Age und die anderen waren völlig no future. Weder warst du in der Gruppe dabei oder in der anderen. Jedenfalls ganz, ganz viele Leute und wieder ein Drehen um sich selbst in dieser Generation. Du, und dann kommen die 2000er vom Millenniumswechsel bis jetzt. Und was sehr erschreckend ist, was wir nie gedacht hätten, was diese Gruppe, die sich damals von den Eltern abwandten und die mit diesem Materialismus und so nichts zu tun haben wollten, dass man erschreckend feststellen muss, dass so ein kleines Pille-Palle-Unternehmen von Jeff Bezos, Amazon, wo viele gedacht haben, das bringt überhaupt nichts, was der da macht mit seinem Versandhandel. Habt ihr mal die Zahlen? Ich will das gar nicht, jetzt will gar nicht ins Detail gehen. Fast alle anderen, überall wirtschaftlich, geht's doch bergab. Habt ihr doch mitgekriegt, durch die Pandemie und so weiter. Eins der ganz, ganz, ganz wenigen Unternehmen, was Gewinne einfährt wie noch nie zuvor, ist Amazon. Warum? Weil wir seit den 2000ern einen neuen Materialismus erleben, der aufblüht. Diese neue junge Generation, sie hat Kauf- und Bestellorgien und sie dreht sich um was? Das merken wir schon an manchen Namen. Hast du dein iPhone, dein Ich-Telefon, hast du dein iPad, ich, dein Ich-Tablet? Ja? Willst du ein Selfie machen? Merken wir was? Merkt ihr was? Egal welche Bewegung, sie drehen sich immer um sich selbst, sie suchen immer sich selbst. Und was willst du da finden? Außer Schrott, Sünde, Verzweiflung, Desorientierung. Und das ist wirklich schlimm und es ist wirklich heftig. Und Leute, ich war dabei in unserem Umfeld, ich habe das miterlebt, ich weiß, wovon ich da spreche. Ich habe bei jungen Leuten, die sehr viel Geld hatten, Doppelverdienern, hat eine Person sich so zugemüllt mit Amazon-Bestellungen, es war kein Platz mehr in der Wohnung, es war alles im Keller. Und dann musste die Person aus der Wohnung raus, weil das Paar sich getrennt hatte. Und ich habe damals einen großen Volvo Kombi V70. Wenn du den umlegst, der hat eine riesen Ladefläche. Ich musste zweimal fahren, um die ganzen Bestellungen und Klamotten, 50 Paar Turnschuhe, wie viel kann man anziehen? Und Hemden und T-Shirts. Und es gibt Leute, die kaufen sich so viele Klamotten und haben sie dann, lagern sie in Müllsäcken im Keller. Das wird zur Sucht. Merkt ihr was? Das ist reiner Materialismus. Du suchst das Glück und den Sinn im Materialismus. Und ich finde das erschreckend, dass das in dieser Generation ganz stark ist. Wenn wir schon nichts haben, dann kaufen wir uns die Hucke voll, bis der Speicher und der Keller überquillt. Das ist heftig, Leute. Was hat Jesus noch gesagt? Kennt ihr noch diese Stelle? Ich will sie gar nicht groß, ich könnte euch sagen, wo sie steht, aber wo Jesus gesagt hat, und wenn der Mensch die ganze Welt gewinnen würde und dabei doch seine Seele verlieren würde oder Schaden an seiner Seele nehme, was kann er geben, um seine Seele davon wieder loszukriegen? Schlimm, wenn ein Mensch in solche Sachen hineingerät. Und das ist wirklich eine heftige Geschichte. Die Frage ist nur, jetzt haben wir uns die Geschichte gerade in unserem Land auch so ein bisschen angeguckt, wie diese Generationen mit der Suche nach Sinn und Identität umgegangen sind. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Vor allem mit dieser Identitätsfrage, auch wer sind wir? Und die letztes Mal da waren oder auch zugeschaltet haben, da könnt ihr euch erinnern, dass ich diesen Flipchart hier hatte mit den Personen, die einen guten oder einen negativen Einfluss auf unser Leben haben. Könnt ihr euch erinnern? Und viele haben dann geschrieben, und ich glaube, wer am besten wegkam, den positivsten Einfluss, das waren die Omas. Stimmt's? Das habe ich in Erinnerung, weil die Omas. Und komischerweise, ich habe gedacht, die Pastoren kommen schlecht weg, die kamen super gut weg, die Väter kamen besser. Und wisst ihr noch, wer richtig schlecht wegkam? Die Mütter. Die Mütter kamen richtig schwer, hatten negativen Einfluss. So viele haben aufgeschrieben und gesagt, meine Mutter. Und das ist ja völlig normal, wenn du wissen willst, wer bin ich? Was ist meine Identität, dass du dein Elternhaus betrachtest? Wir haben dann ja letztes Mal diese lange Identitätsform in Adam, ne, die ganz weite Linie vom Supervorfahren langfristig angeguckt, dass wir von Adam kommen. Heute machen wir diese kurzfristige Identitätsfrage. Ja, wo komme ich denn eigentlich her? Aus welchem Elternhaus komme ich denn kurzfristig? Wie ist denn mein Familienstammbaum? Manche interessiert das ja so, die legen sich dann einen Familienstammbaum zurecht und gucken, wer waren meine Vorfahren. Und es gibt manche, die macht das recht glücklich. Das sind aber nicht die meisten. Aber es gibt so ein paar, die macht das recht glücklich. Da sind eben gute Gene in der Familie und die Ähnlichkeiten sind ja auch frappierend. Es gibt einfach hübsche Menschen, stimmt es? So wie meine Frau und wenn du dann ihre Tochter, unsere Tochter anguckst, dann sagst du, wow, du denkst, irre. Das ist doch mal der Knaller. Wie kann man so hübsch sein? Und wie kann das sein mit der Tochter? Ich hätte euch gerne ein Foto gezeigt von meiner Tochter, viele haben schon gesagt, die Model, nein, sie ist nicht Model, sie hat sich jetzt verlobt. Sie ist ganz einfach Heilerziehungspflegerin in einem Kindergarten. Aber es gibt so Menschen, die haben einfach tolle Gene. Und manche sind aber auch charakterlich hübsch. Ne? Die haben unheimlich gute Charaktereigenschaften in der DNA. Da denkst du, manche haben nur das Gute mitbekommen. Da kann man richtig neidisch werden. Stimmt das nicht? Ist doch wirklich wahr. Ne? Und wenn andere dann ihre Familie, ihre Eltern angucken, gehen wir erstmal nochmal in die ganz andere Richtung. Da gibt es manche, die sind nicht nur dankbar und glücklich, es gibt dann einige wenige, die sind dann richtig stolz. Habt ihr so Leute auch mal kennengelernt? Die sind dann so richtig eingebildet. Ich bin von blaublütiger Herkunft. Ich komme aus einer richtig guten Familie. Und du? Von wem stammst du denn ab? Ihr wisst, dass es solche Menschen wirklich gibt. Und die lassen das auch raushängen. Und du hast den Eindruck, die tragen die Nase irgendwie immer so ein bisschen höher als andere Menschen. Das ist unangenehm. Und der Apostel Paulus, der erinnert die Korinther-Gemeinde, wenn ihr das erste Kapitel im ersten Korintherbrief aufschlagt, müsst ihr mal machen, 1. Korintherbrief Kapitel 1. Hast du das gerade mal da, Vers 26 oder so? Sehr interessant. Nach der neuen Genfer oder nach Hoffnung für alle? Interessant, was Paulus da den Leuten sagt. Guckt doch mal auf euch, liebe Schwestern und Brüder. Sind 1. Korintherbrief Kapitel 1, Verse 26 bis 28 oder so. Und wo Paulus das dann sagt, sind viele kluge und gebildete Weise nach der Welt unter euch? Wo Paulus das sagt, ne, und fragt. Und dann, ja, schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Halleluja, kannst deinem Nachbarn die Hand geben? Halleluja. Gott hat dich Törichten oder dich Törichte ausgesucht, um die Klugen zu beschämen. Was für eine Aussage, ja. Das ist doch wirklich heftig. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Überleg dir mal dieses Konzept von Gott. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja, verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Was für eine Aussage. Aber alles, worauf die Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Und könnt ihr euch dann erinnern, wo der Apostel Paulus dann in einer anderen Stelle, in einem anderen Brief sagt, ja, ich könnte mir ja was einbilden. Ich bin ja so ein Gelehrter und ich stamme ja ab aus gutem Jüdisch, bin ja guter jüdischer Abstammung aus dem Stamm Benjamin und so weiter. Und dann will er da richtig vom Leder ziehen, weil da sind ja dann diese Superapostel, mit denen er da auch streitet und sich auseinandersetzen muss, die in seine gegründeten Gemeinden dann einfallen und die Leute abspenstig machen wollen. Und dann will er auch mal so ein bisschen vom Leder ziehen. Er sagt, ich stelle mich jetzt auch mal so ein bisschen töricht, ich könnte das auch. Aber dann sagt er ein Wort. Ich erachte das alles, wir würden in Kindersprache sprechen, ich erachte das alles für Kaka. Sagt er, habt ihr das mal gelesen? Ich erachte das alles für Kot, ich erachte das für Dreck, meine Familienherkunft. Was bringt denn das? Ja, vielleicht hast du Vorteile durch deine Erziehung gehabt, dass du Gott etwas mehr kennenlernen konntest. Man bezeichnet das auch als vorlaufende Gnade, aber du kannst dir darauf doch nichts einbilden, oder? Paulus sagt, hey, Leute, komm, also da lass uns mal nichts drauf einbilden. Aber wir kommen mal zu der Gruppe, die ihr Elternhaus und den Familienstammbaum angucken. Und den meisten gefällt nicht, was sie dort entdecken, stimmt's? Und manchmal kommt das nicht nur als Jugendlicher raus, sondern wenn man erwachsen wird und selber älter, und da sieht man die Eltern immer kritischer. Stimmt das nicht? Ist das nicht interessant? Denk, was haben die da alles für in ihren DNA-Strängen und Genen, was haben die an mich vererbt? Sagst du, du liebe Zeit, was hab ich für eine krumme Habichtsnase? Und guckst alle in deiner Familie vor, alle haben diese Nase. Es ist doch ehrlich, du hast diese abstehenden Segelohren und guckst deinen Familienstamm, alle haben diese Segelohren. Denkst du, so ist doch ärgerlich, könnte ich nicht mal andere Gene haben in meiner Familie oder dann sind da irgendwelche schlimme Charakterneigungen, Zornausbrüche oder du denkst, ich habe das alles geerbt, ich habe meinen Vater oder meine Mutter immer angeklagt. Jetzt merke ich, ich entwickle mich in die gleiche Richtung, ich scheine dieselben Gene zu haben. Ist das nicht frustrierend? Das ist mega frustrierend, wenn man das feststellt. Und man kann hässlich sein äußerlich, da solche Gene bekommen haben. Man kann auch hässlich innerlich sein, charaktermäßig. Und es ist wirklich verständlich, dass uns, vielen von uns das nicht gefällt, wenn man die eigene Familie und den Stammbaum so untersucht. Ich habe euch ja letztes Mal ein Bild gezeigt von dieser Adams-Familie. Könnt ihr euch noch erinnern, ne? Dass man denkt, ach du liebe Zeit, meine Familie ist so ein bisschen sonderlich und merkwürdig. Oder viele kennen diese Zeichentrickserie, die Simpsons, die gelben da, die völlig abgedreht. Und denkst, wie kann ich nur aus so einer merkwürdigen Familiengruppe kommen? Die sind einfach nur merkwürdig, die sind exzentrisch, die sind irgendwie schräg, die sind tragisch komisch oder die sind chaotisch. Oder du sagst, meine Familie ist völlig dysfunktional. Die funktioniert überhaupt nicht. Und das ist frustrierend. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn man so manches anguckt, wenn man von den Genen mitgekriegt hat, da kann man ja auch manchmal verzweifeln. Bei mir ging das los. Hier so. Da war ich 22. Wo der Landeplatz wurde immer größer, so die. Mit 22 als Mann findest du das nicht lustig. Da müsst ihr euch mal reinversetzen. Und da musste ich damals in der Studienzeit Untersuchungen, Haarproben mit Wurzeln und so abgeben und wurde das untersucht, weil ich habe dann gesagt, mein Vater hat volles Haar und mein Vater wird am 2. Januar 90 und ich könnte ihn euch zeigen, der hat volles wallendes Haar. Wie kann denn das sein? Da wurde mir gesagt, deshalb komme ich auch auf den Familienstammbaum zu sprechen. Da sagt er, manchmal werden die Erbketten der Väter von den Großvätern oder Großeltern übersprungen. Dann sage ich, klar. Beide Opas hatten natürlich eine Glatze. Und das haben sie mir mitgegeben, ne? Von den beiden Opas kriegt die. Habt ihr meinen Bruder gesehen? Der ist ja auch im Rollstuhl, war schon ein paar Mal hier. Habt ihr gesehen, wie volles Haar der hat? Der ist einige Jahre älter als ich, hat aber volles Haar. Mein Vater hat volles Haar. Nur ich habe die Glatze mitgekriegt. Und bei uns ist das ja so, wir haben ja 3 erwachsene Kinder. Und die kommen immer wieder mal nach Hause. Man sagt ja bei kleinen Kindern, das ist eher so wie Hunde, die sind anhänglich, da kannst du auch sagen, mal sitz oder mach Platz. Und große Kinder sind wie Katzen, die kommen, wann sie Lust haben. Kennt ihr das? Und wenn die dann kommen und sich unterhalten wollen oder schnurren oder eine Streicheleinheit wollen, dann musst du dir Zeit nehmen für große Kinder. Jeder, der große Kinder hat, der weiß, dass das genauso funktioniert. Und so läuft das immer mit unseren großen Kindern. Und dann habe ich ja auch 2 Söhne, 31 und 28 Jahre mittlerweile alt. Und die kommen immer wieder auch mal einzeln. Und da gibt es immer mal so tolle Vater-Sohn-Gespräche. Und da kommen Sachen auf den Tisch, die gibt's dann nicht, wenn Mama dabei ist. Oder in der Runde, wenn alle da sitzen. Versteht ihr, das sind wirklich tolle Gespräche unter Männern. Und es war vor einigen Wochen, wo einer meiner Söhne dann sagte, ja Papa, weißt du, wir haben gebetet. Und dann geht dein Herz auf als Papa und als Pastor. Dann auch, wenn dein Sohn jetzt, ja, wir haben als Kinder, wir haben zusammen gebetet. Dann mein Bruder, er ist mein anderer Sohn, sie haben zusammen gebetet. Das hat mich interessiert. Wir haben zusammen gebetet. Ja, Papa, wir haben gebetet, dass wir nicht so eine Glatze so früh kriegen wie du. Ja, das fand ich ja nicht witzig, ne? Dachte ich, aber wir haben dann gelacht zusammen. Aber das ist ja auch irgendwie gemein. Da könnt ihr mal sehen, wofür junge Leute beten. Herr, bitte gib mir nicht eine Glatze, wie mein Vater hat. Und die Story ist gerade sozusagen frisch erzählt und sie ist einfach authentisch. Sie kommt aus unserem Hause und ich finde das einfach, ist der Hammer. Es zeigt aber, wie das Leben so ist und wie Leute da nicht zufrieden sind mit den Genen, die sie haben. Und die sind wahrscheinlich auch froh, dass hier die Erbfolge und der DNR-Strang wieder übersprungen ist, so wie bei mir. Und ich es nicht gut fand, finden sie es gut, dass sie es wahrscheinlich von meinem Vater, sie haben volles Haar beide und da ist es noch nicht losgegangen. Die sind glücklich. So kannst du das haben. Aber ihr Lieben, ist ja teilweise auch lustig. Aber manches, was wir vielleicht entdeckt haben in unserem Elternhaus und in unserem Familienstammbaum, das hat uns nicht gefallen. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Je älter man wird und überlegst, was habe ich eigentlich mitbekommen von meiner Mutter, von meinem Vater, von meinen Vorfahren. Und wenn du das merkst, boah, also da ist von den Genen, da ist von der DNA, da ist so einiges. Da sind ein paar Geheimnisse, die kommen jetzt nach und nach erst raus. Und das ist nicht witzig. Und man kann sich auch immer gut rausreden. Es ist ja immer schön, wenn man sagen kann, Mama ist schuld. Mama, die Mütter sind an allem schuld. Oder Väter sind an allem schuld. Und das ist übrigens nichts Neues. Das war schon bei den ersten Menschen so, nur Adam und Eva hatten ein Problem. Ich meine jetzt beim Sündenfall, dann hat Gott sie ja erwischt. Sag mal, was habt ihr denn da gemacht? Ihr habt gesündigt, wie? Und dann fragt er natürlich zuerst den Mann, aber sie hatten ja jetzt nicht Vater und Mutter, bei denen sie sich,
das ist von Papa. Das ist von meiner Mama.
Sie haben das nicht, sie können diesen Spruch nicht bringen. Und als Gott sie stellt, und er fragt zuerst den Adam, sag mal Adam, wie kommst du denn dazu? Und wie ist seine Reaktion? Er kann nicht sagen, Mama oder Papa, die Frau ist die Frau. Er ist ja verheiratet. Kennst du das? Die Frau. Die Frau hat mir von der Frucht gegeben. Und er geht noch einen Schritt weiter und das ist heftig. Wir machen das dann oft mit den, meine Mutter, mein Vater, mein Mann, meine Frau. Und dann kommt, das gipfelt ja noch, die Frau, die du mir gegeben hast. Ihr müsst euch diese Anklage mal anhören. Nicht ich, sondern die Frau und du, Gott. Und das ist etwas, was viele Leute bis heute machen. Wer ist verantwortlich für das Chaos und das Leid und das Elend und die Ungerechtigkeit in dieser Welt? Wer wird beschuldigt? Gott. Gott, du bist schuld daran. Dabei ist Gott gut und wir haben es verbockt. Das haben wir uns letztes Mal angesehen. Wir sind alle in Adam, diese langfristige Identifikation. Und wie geht Eva damit um? Was sagt Eva? Sie konnte ja die Schuld nicht auf Adam wälzen, weil sie gab ihm ja, die Schlange hat mich verführt. Ich war das doch gar nicht. Die Schlange hat dann mit mir diskutiert, die hat mich eingewickelt. Und ihr kennt das ja alle von Mowgli, die Schlange K, mit den hypnotischen Augen. Und dann wickelt sie Mowgli ein. So ähnlich muss es dann Eva geistlich, mit ihr geistlich passiert sein. Dass sie richtig verführt und eingewickelt und manipuliert wurde. Und das hat eine Riesenkonsequenz gehabt. Nur ihr Lieben, wenn die meisten von uns bei ihrer Frage, wer bin ich, auf ihr Elternhaus und ihren Familienstammbaum gucken und dann diese ganzen Probleme da feststellen, du liebe Zeit, ich stamme von diesen Eltern ab. Was soll denn aus mir mal werden? Was ist aus mir geworden? Oder man versucht dann diese Probleme zu kompensieren. Man versucht Dinge auszugleichen. Und man kann das so sagen, desto unsicherer man in seiner eigenen Identität ist und auch unzufrieden mit der Familienidentität, desto mehr sucht man nach scheinbar erfolgreichen Personen, irgendwelchen VIPs, nach irgendwelchen Sportvereinen, irgendwelchen Gruppen, politischen Ideen, Parteien, an die man sich anhängen kann. Nationalismus, Sozialismus, ökologische Bewegungen, mit denen man sich total identifizieren kann, weil man ja selber niemand ist. Deshalb muss man sich mit etwas Großem verbinden. Je weniger man eine eigene gesunde Persönlichkeit und Identität hat, desto größer müssen die Modelabels und die Krokodile auf den Shirts sein und die Rolex, Timex ist billig, ne? Rolex und wie sie alle heißen mögen, was man dann alles für Marken. Wenn du selber keine Marke bist, wenn du selber keine Identität hast, musst du dir die Labels und Identität von jemand anders aufs Shirt drucken. Das ist eine ganz einfache Nummer, ihr Lieben. Das ist eine ganz einfache Nummer, die zu erklären ist. Oder dass die zur Schau gestellte Automarke, der überextravagante Schmuck, die beinahe abgöttische Verehrung irgendwelcher erfolgreicher Personen, Sportler, Schauspieler, Musiker, Künstler, irgendwelcher Buchautoren, Politiker, jedenfalls irgendjemand, der prominent ist und im Rampenlicht steht, weil man ist selbst nicht erfolgreich. Man steht nicht im Rampenlicht. Und wenn man sich da so ein bisschen drunter stellt, kriegt man ja ein bisschen Rampenlicht, ein wenig Glanz und Gloria ab. Und weil man spürt, man ist ein Nobody, würde aber gerne ein Held sein, kann man sich auch in die Pseudo-Welten von Computerspielen flüchten. Und ich kenne viele Beispiele aus Umgebungen, wo das so heftig ist. Auch Leute, die älter als ich sind, sich in Computerspiele dermaßen hineinflüchten. Oder wo wir das bei Kollegen mitgerichtet haben, ein Pastoren-Ehepaar, die sagten, unser Sohn verlässt sein Zimmer nicht mehr, er nimmt an den Mahlzeiten nicht mehr teil. Er ist nur noch in diesen virtuellen Pseudowelten. Warum? Weil da kannst du ein Held sein. Und selbst wenn du dein Leben verlierst, was macht es denn? Ich habe ja ein weiteres Leben virtuell. Und da bist du dann für einige Stunden der große Superheld, der die Welt rettet und die Zombies abknallt oder was immer du da auch machst. Und irgendwann wird aber die Spielekonsole oder der PC abgeschaltet und die virtuelle Pseudorealität ist weg. Und dann ist die kalte, nackte Realität des Lebens da und sieht völlig anders aus. Und die ganzen Pizzakartons und das Chaoszimmer liegen da. Und die nicht bezahlten Rechnungen. Und es kann sehr heftig sein. Leute können sich in solche Identitätslügen hineinflüchten und verpassen die Realität. Und der entscheidende Punkt ist, dass egal wie wir das auch versuchen zu kompensieren, wir erhalten durch nichts davon, durch nichts dieser Kompensationsversuche unsere wirkliche Identität. Egal was wir versuchen, wir empfangen nicht den wahren Sinn des Lebens, wir empfangen nicht unseren wahren Wert. Und was noch schlimmer ist, was der Teufel gemacht hat, das will ich euch an einem Bild. Jesus hat oft in Gleichnissen gesprochen. Und was der Teufel mit uns gemacht hat, dass er uns nämlich die Identität geraubt hat, die Gott uns eigentlich gegeben hat, das möchte ich euch an diesem Beispiel einer neuen Form von Kriminalität, die sich in den letzten Jahren durchs Internet immer mehr etabliert hat. Habt ihr mal von diesem Stichwort Identitätsraub gehört? Von Dingen, die im Internet, Cyberkriminalität und so weiter. Ich möchte euch das ein bisschen erklären, wenn ihr es noch nicht gehört haben solltet. Mit der weltweiten Verbreitung des Internets spricht man immer mehr vom Raub oder Diebstahl von Identitäten von Privatpersonen. Dass jemand hackt dein Konto. Jemand hackt deine Passwörter. Und das gibt es in ganz unterschiedlichen Ebenen und Schweregraden. Und irgendwelche persönlichen Daten werden durch unbefugte Dritte missbraucht. Und wenn das auf einer niedrigen Ebene stattfindet, wenn die Leute nur wenig von deinem Konto abbuchen, jeden Monat vielleicht nur 50 Euro, dann merken Leute das oft jahrelang gar nicht. Aber es gibt Leute, die räumen die Konten teilweise richtig ab. Die machen das im großen Stil. Und über unsere Kontodaten und Namen werden zu geheimen Adressen viele, viele Waren bestellt oder ganz große Rechtsgeschäfte werden getätigt. Stell dir vor, du hast wirklich, sag ich mal, richtig fette Kohle auf dem Konto, 100.000 Euro oder so, dann gibt es Leute, die bestellen und kaufen sich davon ein Auto, neu. Den neuesten Mercedes oder irgendwas. Und dann wirst du angeschrieben, ja, sie müssen jetzt ihre Rechnung, ne, oder das Geld ist schon weg. Oder sie müssen noch weitere Raten nachzahlen oder irgendetwas. Ich habe doch gar nichts gekauft. Und dann fliegt das irgendwann auf. Und die Leute sind geschockt, denen das begegnet ist. Es sind zigtausende mittlerweile in Deutschland jedes Jahr, die davon betroffen sind. Und die Dunkelziffer ist viel höher, weil es so schleichend ist, die merken das erstmal gar nicht. Dass immer was abgebucht wird. Und der Schaden geht mittlerweile in mehrstellige Millionenbeträge. Und wir haben vor Jahren durch eine Konferenz einen amerikanischen Pastor kennengelernt. Wir haben letztes Jahr ein Seminar gemacht, da hat er auch seine Frau mitgebracht. Der hat berichtet, dass der Schaden, der in den USA stattfindet durch Identitätsdiebstahl, dass er sich mittlerweile im Milliardenbereich bewegt. Das muss man sich mal vorstellen. Und dort sind mittlerweile nicht nur Zehntausende von Menschen, dort sind mittlerweile Millionen von Menschen betroffen. Das ist so heftig in den USA. Da hast du Hacker, die, und das ist was ganz Spezielles im amerikanischen System, die hacken deine Sozialversicherungsnummer, die stehlen sie. Und wenn du in Amerika, wenn deine Sozialversicherungsnummer geklaut wird, dann existierst du in den USA nicht mehr. Und der Pastor hat berichtet, dass es einem seiner Freunde passiert. Und dieser Mann ist durch die Hölle, er hat nicht mehr existiert. Alles war abgeräumt, jemand anders ist irgendwo in einem anderen Bundesstaat unter seiner Identität irgendwo geheim aufgetreten und es musste jahrelange Gerichtsverhandlungen und so weiter geben und dann viele Zeugen, die bestätigen konnten, das ist dieser Mann. Aber er sagt, er ist durch die Hölle gegangen, er war so verwirrt, er war so gelähmt und man glaubt das nicht, bis es einem selber passiert. Stell dir das mal vor, du stellst plötzlich, willst auf ein Amt oder irgendwas gehen. Das sind sie nicht. Doch, hier ist doch mal aus. Das gefällt, das ist jemand ganz anders. Das ist Oder es gibt sie gar nicht mehr. Das muss ich mir nicht mal vorstellen. Du kannst kein Geld mehr abheben. Du kommst nirgendwo mehr ran an irgendwelche Beträge. Da stehst du aber ordentlich auf dem Schlauch. Und Leute sind geschockt, wenn ihnen diese Dinge passieren. Und er hat gesagt, es war so surreal, es war so schrecklich, das würde er seinem ärgsten Feind nicht wünschen, durch solch eine Zeit zu gehen. Und das möchte ich nehmen, diesen Raub der Identität, das ist das, was der Feind mit uns Menschen gemacht hat. Er hat uns die wahre Identität, die Gott uns gegeben hat, die Gott für uns geplant hatte, er hat sie uns geraubt. Jesus sagt ja, der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Er ist der Räuber. Er ist ein Dieb, er ist ein Lügner, er ist ein Menschenmörder. Und er hat die ersten Menschen belogen und manipuliert. Wie hat er das bei ihnen gemacht? Er hat sie gelockt mit dem Versprechen, ja, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr klug und ihr werdet sein wie Gott. Das ist die große Lüge. Und er macht das auch, aber er macht das heute ein bisschen anders. Und jetzt muss ich mal eure volle Aufmerksamkeit haben. Wir lernen ja frühkindlich schon durch Begriffsbestimmung, schon kleinen Kindern werden bestimmte Dinge beigebracht, dann in bestimmten Bilderbüchern oder so, das ist ein Dreirad und dann speichert das Kind das ab. Wir können das alle assoziieren, kleine Kinder können schon verknüpfen, du zeigst auf etwas und sagst, das ist ein Stuhl. Und dann speichert das Kind das ab, das Bild. Stuhl. Das ist ein gut. Ihr habt gut gelernt, ihr habt gut abgespeichert. Das ist ein Tisch. Genau. Ja? Und dann auch mit Zahlen. Dann lernen, dann bringen wir den Kindern Zahlen bei. Das ist 1. Gut. Wow. Das funktioniert. Jetzt pass auf. Wir leben aber in einem System, das ist geprägt. Und ich möchte das in eine Beziehung bringen. Wir leben in einer Gesellschaft und jede Gesellschaft wird kulturell und weltanschaulich geprägt. Das muss man sich vorstellen. Es gibt kein Land und keine Kultur, wo du neutral erzogen und geprägt wirst. Versteht ihr, wenn viele Leute immer sagen, ich erziehe mein Kind neutral. Wenn es erwachsen ist, kann es sich dann für das Christentum entscheiden. Ja klar, dann lässt du alles rein. Wie diese eine Werbung mal. Könnt ihr euch noch erinnern? Das lief mal, wenn du deine Geräte und so weiter nicht schützt, die Kinder nicht mit im Internet, dass sie frei surfen können. Da gab es mal so eine Werbung, dann kommen Vergewaltiger rein, dann kommen, ne, könnt ihr euch erinnern? Kommen wilde Gestalten, dann gehen oben, ja, ich gehe mal gleich hier hoch ins Kinderzimmer zu deinen Kindern. Ne? Das ist, wenn du keinen Schutz im Internet für die Kinder hast. Und das ist heftig, weil jedes Land prägt seine Bürger kulturell. Jedes Land prägt seine Bürger mit Philosophien, mit Weltanschauungsfragen. Zum Beispiel ist hier in unserer Kultur ist völlig der Materialismus verbreitet. Ja, wir glauben das, was wir sehen, wie Gabi es am Anfang gesagt hat, was wir sehen können, was wir anfassen können, was wir fühlen können. Wir sind davon total geprägt. Und das ist wirklich heftig. Und wenn jetzt jemand kommt, und der Teufel ist genauso ein Typ, und er erzieht die Menschen um, er macht eine Gehirnwäsche mit den Menschen und sagt, das ist 1. 1. Hä? 1. Bis die Menschen glauben. Das ist 1. Du bist nicht ein Mann, du bist nicht eine Frau, du bist ein rosa Pony. Das ist deine Genderidentität. Ein rosa Pony. Versteht ihr? Leute werden völlig verwirrt. Sie werden völlig mürbe gemacht. Sachen, die immer feststanden, das ist Norden, das ist Süden, das ist 1. Es wird alles verdreht. Schwarz wird zu weiß gemacht. Und so arbeitet der Satan. Er wird nicht umsonst genannt der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt. Er erzieht Menschen um und er prägt Menschen. Und deshalb versucht er auch diese Fragen, die Menschen sich stellen. Ja, woher kommen wir? Was wird den Menschen in unserer Kultur denn erzählt, woher wir kommen? Was wird denn erzählt? Wird da neutral was gesagt? Nein, es wird nichts von Evolutionstheorie gesprochen. Es wäre eine Möglichkeit. Es wird einfach als Fakt dargestellt. Ja, wir stammen so aus Gaswolken und dann gab es einen Knall. Wenn ich jetzt in die Köpfe von manchen reinsehen könnte. Gaswolken und Knall, da könnte man auch makabere Storys draus machen, oder einen Witz erzählen. Ich möchte nicht aus einer Gaswolke und Knall entstanden sein. Oder ich habe mal ein Bild gesehen, hing in einer Uni, und ich weiß nicht, ob das eine Fotomontage war, da hing in einer Uni ein Gemälde, darauf war ein riesiger Gorilla und darunter stand unser Vater. Ein Affe. Unser Vater. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Aber nichts anderes wird praktisch in unserer Kultur Menschen beigebracht, dass aus dem Nichts Materie entstanden ist, dass aus Materie, aus dem Nichts, aus zufälligen Verbindungen kam dann irgendwann einzelliges Leben und dann mehrzelliges Leben und so weiter. Und jeder weiß, wenn etwas tot ist, dann ist das tot und was tot ist, kann nicht leben. Aber das wird uns erzählt und es wird uns mit Leuten, die sich weiße Kittel und Doktortitel dann an den Namen davor stellen, erzählt. Und das ist etwas ganz Schlimmes. Woher kommen wir? Ja, keine Ahnung. Irgendwie zufällig sind wir entstanden, hat geknallt. Warum sind wir hier? Was wird uns erzählt? Ja, keine Ahnung. Um zu leben. Gib Gas, ich will Spaß. Auch ohne auf Rücksicht zu nehmen auf andere. Keine Ahnung, warum wir hier sind. Und wohin gehe ich? Ja, wir werden uns irgendwie auflösen, wir gehen ins Nichts. Ist ja eine interessante These. Auch sehr interessant. Dann kannst du nämlich machen, was du willst. Du musst dich ja später von niemandem verantworten für alles, was du getan hast. Du kannst ja alles Böse tun. Du musst dich dann von niemandem verantworten. Ja, und wer bin ich dann? Und was ist mein Leben wert? Jetzt überlegt mal. Durch diese Gehirnwäsche, die Menschen in unserem Kulturkreis mitkommen. Wir müssen das im Hinterkopf behalten. Wir haben laufend mit diesen Menschen, die so manipuliert in den Gehirn gewaschen sind, zu tun. Und die halten das für wissenschaftlich. Und wir sind vielleicht selber davon unterwandert. In unserer Welt haben wir immer Zweifel und nichts. Warum? Weil wir diese Gehirnwäsche abbekommen haben in unserer Kultur vom Gott dieser Welt. Und wenn du das jetzt, wenn du das mal hinterfragst, wenn Leute fragen, wer bin ich denn? Was ist mein Leben wert? Und dann folgern sie. Nun, wenn ich aus dem Nichts komme und ins Nichts gehe und wenn ich für nichts hier bin, dann bin ich ja. Interessant, ne? Ist das nicht irre? Was Menschen hier durch die Hintertür vermittelt wird und dann ist mein Leben was wert? Nichts. Deshalb werden Kinder abgetrieben. Es ist doch alles nichts wert. Es hat alles überhaupt keine Bedeutung. Und das ist Wahnsinn, was hier abgeht. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 5, Vers 20, schlimm wird es denen ergehen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die das Dunkle hell und das Helle dunkel bezeichnen, die das Bittere süß und das Süße bitter nennen. Da bringt die Bibel das auf den Punkt. Ja, dass du das einfach anders benennst, dass die Leute Gehirn gewaschen werden in unserer Kultur und wir wissen, dass jemand dahinter steckt. Es ist ja immer wieder gerade diese Rede von Verschwörungstheorien. Ich habe mich 40 Jahre mit diesen Fragen befasst und die Bibel redet von einer großen Verschwörung in der geistlichen Welt. Vom Lichtengel Luzifer, der eine Verschwörung gegen Gott angezettelt hat. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist die Wahrheit der Bibel. Amen. Das ist die Wahrheit. Und er versucht, alle in diese Rebellion gegen Gott hineinzubringen. Und wenn er sie nicht direkt auf seine Seite kriegen kann, dann versucht er ihnen zumindest die Identität und den Sinn und das Leben, was Gott den Menschen gegeben hat, ihnen das zu rauben oder das zu zerstören. Dieser Lügner, dieser Dieb, dieser Menschenmörder von Anfang an, er bringt Orientierungslosigkeit, er bringt Hoffnungslosigkeit, er macht den Menschen Angst, er führt sie in die Dunkelheit, er bringt einfach Verderben über die Menschen. Und es ist kein Wunder, erst recht nicht, wenn dann noch eine weltweite Pandemie da ist, dass die Menschen orientierungslos sind, dass die Menschen verwirrt sind, dass die Menschen in Unsicherheiten sind, weil sie gar nicht wissen, wer sie sind, weil sie nicht wissen, woher sie kommen. Wohin sie gehen, wer sie sind und was sie wert sind und welchen Sinn das Leben hat und wozu sie auf dieser Erde überhaupt sind. Und auch wir christlichen Kirchen und auch gerade unsere biblisch orientierten Gemeinden, wir müssen uns mal hier selber hinterfragen, haben wir uns nicht hier auch mit schuldig gemacht? Vielleicht haben wir den Leuten ja noch die Bibel erklärt und gesagt, das ist das wichtigste Buch, was ihr lesen solltet. Das ist wirklich ein sehr glaubwürdiges Buch. Es ist einfach zentral und wir haben den Leuten erklärt, wie wunderbar unser Gott ist und vielleicht sogar noch, dass Jesus der Weg zu diesem Gott ist und was dieser Jesus alles zu unserer Rettung getan hat. Vielleicht haben wir das gemacht in unseren Gemeinden. Aber anhand dieser vier wichtigen Fragen von Anfang an, lass uns das mal abarbeiten. Haben wir den Menschen wirklich erklärt? Erklären wir den Menschen, wo sie wirklich herkommen? Tun wir das als Gemeinde? Tun wir das mit unserem Bekanntenkreis? Woher kommen wir? Sagen wir das den Menschen? Leisten wir das als Gemeinde? Leisten wir das als Christen? Sagen wir den Menschen, wo sie wirklich in die Ewigkeit hingehen werden? Sagen wir ihnen das? Entweder dahin oder dahin. Sagen wir das den Menschen? Sagen wir drittens, warum sind wir denn hier? Welche Aufgaben haben wir? Was hat das für einen Sinn hier auf dieser Erde? Und ich glaube, viele dieser Fragen haben wir vielleicht versucht zu beantworten, aber an einer Frage sind wir kolossal gescheitert. Ich habe diese Thematik in Christus sein und diese Identität in Christus haben und zu leben, ich habe sie ja in meiner Gemeinde, in meiner ganzen Pfingstbewegung nicht entdeckt. Ich durfte sie entdecken durch Wolfram Kopfermann, durch Colin Urquhart, durch Leute, die in erwecklichen Gemeinden tätig waren und die darüber Bücher geschrieben haben und das gut erklären konnte. Watch Me Nie, diese ersten Sachen, die waren mir zu hoch damals. Ich muss sie heute nochmal nachlesen. Aber damals als junger Mann hat mich Watch Me Nie überfordert. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich lese ihn demnächst mal wieder. Vielleicht verstehe ich ihn heute besser. Aber ich glaube, wir haben viel verpasst in unseren christlichen Kreisen, dass wir den Menschen ihre wahre Identität, wer sie in Christus sind und was das für Folgen hat, nämlich großartige Segnungsfolgen, das haben wir verpasst, den Menschen zu sagen. Und was wir persönlich brauchen und was wir in unseren Gemeinden brauchen, ist eine Rückführung zum Original, wie wir das eben gemacht haben. Das ist ein Stuhl. Halleluja. Weil so viel ist verdreht worden durch den Feind. Die einfachsten Dinge, die für seit Ewigkeiten Bestand hatten, sind verdreht worden. Und Leute wissen nicht mehr, was das Original ist. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn der Feind der Dieb ist, der das Leben raubt, und Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben, dann weißt du, was er raubt. Er raubt dir das Wort, er raubt dir die Segnung, auch bei dem Gleichnis mit dem Sämann, ne? Da kommen die Vögel und nehmen was weg? Den Samen, das Wort. Es wird dir immer wieder das Wort Gottes, was Gott nicht in dein Gehirn, sondern in dein Herz hineinsäen will, damit es aufwächst und Frucht in deinem Leben bringt. Es soll immer wieder geraubt werden. Und Jesus sagt, der Dieb mag kommen, um das alles zu rauben. Und vieles ist auch mir geraubt worden in meinem Leben, ich weiß das. Es ist vieles geraubt worden. Aber Jesus sagt, ich bin aber gekommen, ich komme, dass ich erstatte das wieder. Ich bringe dir das Leben zurück, ich bringe dir das Wort zurück, ich bringe dir die Segnung zurück. Amen. Dazu ist Jesus gekommen. Er will die Werke des Teufels in deinem Leben zerstören. Das ist so wichtig. Wie macht Jesus das? Indem er uns den Vater offenbart, indem er uns zurück ins Vaterhaus zurückbringt, zum Vater der Herrlichkeit. Und wo ist dieses Originalbild? Wie hat Gott sich den Menschen gedacht? Und das ist in der Schöpfungsgeschichte. Da sagt Gott ganz klar, da werden viele dieser Fragen auch beantwortet. Wenn ein Mensch das fragt, warum denn sein Leben Wert haben sollte und wer er denn ist, dann kann man einige gute Antworten geben, aber wir müssen unbedingt mit der Schöpfungsgeschichte in Genesis, in 1. Mose 1, Verse 26 bis 28 anfangen. 1. Mose 1, Verse 26 bis 28. Da heißt es, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, hört ihr das? Gott, die Dreieinigkeit, spricht, lasst uns Menschen machen. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Was ist mit diesem Menschen? Er soll über die ganze Erde verfügen. Über die ganze Erde herrschen. Er soll sie verwalten. Über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Da kommt der Wert her, wenn du fragst, warum bin ich denn wertvoll? Du bist ein Ebenbild Gottes. Ist das nicht der Hammer? Darf ich mal zwei Personen zu mir bitten? Kannst du mal so ein bisschen hier dich neben mich stellen? Pass mal auf. Und dann kommst du mal dahin. Und dann geht das nämlich noch weiter. Und dann steht da, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Ebenbild Gottes. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Jetzt halten wir kurz die Luft an, weil wir keine Maske aufhaben, aber das ist nicht Gottes Abbild. Amen. Wir beide sind nicht Gottes Abbild. Ihr versteht das als Paar. Das ist Gottes Abbild. Amen. Er schuf sie als Mann und Frau. Das ist das Abbild von Gott. Natürlich sind wir auch einzeln ein Abbild, aber du verstehst, ne? Als Paar nicht. Ich danke dir für den Einsatz. Dankeschön, meine Frau auch. Es ist so wichtig, dass wir diese Dinge klar benennen. Ich weiß, dass Leute, dass Pastoren, wenn sie so klare Aussagen machen, mittlerweile in manchen Ländern Schwierigkeiten bekommen und Anzeigen kriegen. Wenn du das Wort sehr deutlich sagst, kriegst du mittlerweile Schwierigkeiten mit dem Fürsten dieser Welt. Wir müssen uns nicht wundern, in vielen Ländern ist schon Verfolgung. Wir müssen uns darüber nicht wundern. Aber die Bibel sagt, wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, wo sollen die Leute reagieren? In welche Richtung soll man gehen? Wir müssen die Wahrheit sagen, weil Jesus die Wahrheit ist. Amen. Das Bild, das die Bibel hier aufzeigt, vom Paradies, ist das Original. Es zeigt das Originalbild, wie Gott die Dinge entworfen hat, wie er sich das mit dem Menschen gedacht hat. Dieses Bild des Paradieses, dieses Bild des Gartens, in dem es nichts Böses, nichts Ungerechtes gibt, dieses Bild ist spektakulär. Und Gott sagt, das ist das Original, das ist eins. Versteht ihr? Das ist das Bild, wenn Menschen nämlich sagen und diese Schöpfung sich angucken, dann sagen wir, ja, das ist nicht mehr eins. Versteht ihr? Das ist die gefallene Schöpfung, das ist jetzt zwei. Das ist die zweite Welt, die gefallene Welt. Das ist nicht mehr das Original. Weil viele sagen, das kann ich gar nicht, Gottes Liebe und so weiter, kenne ich sie nur. Das hat, wie kann denn Gott Adolf Hitler und die KZs und... Ja, klar. Aber Gott hat damit nichts zu tun. Das hat Gott nicht gemacht. Das hat der Mensch in Kooperation mit dem Feind Gottes gemacht. Und deshalb müssen wir zum Originalbild zurück. Jesus führt die Menschen zum Vater zurück, zum Original. Wir kommen von Gott. Du kommst von Gott. Du bist kein Zufall. Du bist kein Unfall. Du bist in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt, sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief Kapitel 1. Stell dir das mal vor. Vor Grundlegung der Welt hat Gott sich ausgedacht, so ein Mensch wie du, den will ich schaffen. So einer wie du hat mir noch gefehlt, sagt der Herr. Halleluja, was für eine Aussage. Wir kommen von unserem Schöpfer, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der erschafft einen perfekten Menschen nach seinem Bild, dreigeteilt nach Geist, Seele und Körper. Auch kein Zufall, alles was Gott macht, ist geplant und hat Hand und Fuß. Ihr Lieben, in Psalm 8, die Verse 4 bis 7, lesen wir etwas Interessantes, was Bezug nimmt auf diese Schöpfungsgeschichte. Da sagt David als Psalmist, wenn ich den Himmel betrachte, Psalm 8, Vers 4 bis 7, wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht. Manche Übersetzungen trauen sich das nicht und übersetzen nur wenig geringer als die Engel. Und wenn man im Hebräischen nachliest, da steht Elohim, da steht Gott. Du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm Vollmacht über alles gegeben. Wir müssen das mal hören. Was Gott über den ursprünglichen Schöpfungssinn und Auftrag und den Sinn des Menschen hier aussagt. Er hat den Menschen sehr gut geschaffen. Das ist ja am Schluss der Schöpfungsgeschichte. Er sah alles an, nachdem er den Menschen gemacht hatte. Und es war sehr gut, sagt Gott. Und er hat uns geschaffen, um über diese Erde in seinem Sinne zu regieren. Es ist Gottes Erde. Sie gehört ihm, ja. Aber er hat uns als Verwalter, als Repräsentanten eingesetzt, die seine Erde regieren sollen in seinem Sinne und unter seiner Autorität. Und wir müssen nicht, und das ist so wichtig, ihr Lieben, wir brauchen als Christen und wir müssen als Christen nicht bei dem Sündenfall und dem Negativen, der Schuld und der Verlorenheit stehen bleiben. Und das ist oft so. Wir sind in dieser negativen Kultur. Man merkt sich immer nur das Negative, als Christen auch. Und immer das Negative. Und was ist, ich fühle das nicht. Immer das Schlechte. Du musst nicht bei den negativen Dingen stehen bleiben. Bleib nicht beim Sündenfall stehen. Bleib nicht bei der schlechten Genfolge und dem Familienstamm und was alles schlecht in deiner Familie und bei deinen Eltern war, bei dem Elternhaus war. Bleib nicht dabei stehen. Bleib nicht bei dem Stammbaum in Adam und dem Sündenfall stehen. Du musst da nicht weiter im Dreck wühlen. Wenn man diese Stammbäume aufmacht, hey, die Leute sind gestorben. Wenn du Gräber aufmachst, was meinst du zu finden? Das Leben? Wenn du Gräber und Knochen ausbuddelst, was findest du da? Verwesung. Knochen, da findest du keine guten Sachen. Mach das mal lieber wieder zu. Manche drehen sich ein Leben lang um ihren Familienstammbaum und die Abstammung. Hey, die DNA Gottes in dem Blut Christi ist stärker. Amen. Das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde und wir sind Gottes Kinder und wir sind jetzt in der direkten DNA-Linie geistlich zu Jesus. Du musst nicht in dieser gefallenen Identität bleiben. Du musst nicht dich gefangen halten lassen. Du bist nicht geschaffen worden. Ich will das mal ganz klar sagen. Und wenn du dir die Schöpfungsgeschichte und den Psalm hier anguckst, du bist nicht geschaffen worden, um vom Feind überwältigt zu werden. Du bist nicht geschaffen worden, um von Krankheit, Not und Tod überwältigt zu werden. Du bist nicht geschaffen worden, um besiegt zu werden, sondern um zu siegen. Und jeder Christ kann diese negativen Umstände in Christus überwinden. Und deshalb sagt die Bibel, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist entstanden und in Christus. Und damit landen wir. Damit kommen wir zum Schluss. In Christus werden alle wesentlichen Fragen, diese vier Fragen, die Menschen stellen können, sie werden wirklich in befriedigender Weise beantwortet. Woher komme ich? Unsere Kultur sagt, aus dem Nichts. Jesus sagt, du kommst vom Schöpfer, du bist gewollt, du bist geplant und Gott hat dich wunderbar gemacht. Das ist das, was Gott uns in Jesus mitteilt. Warum bin ich hier? Und hier gibt es eine doppelte Antwort. Natürlich stellt man erstmal das Negative fest. Ja, ich bin hier wegen des Sündenfalls von Adam. Genau, deshalb sind wir erstmal in dieser gefallenen Welt. Wegen des Sündenfalls von Adam. Aber warum bist du denn noch hier? Um zurück zum Vater zu finden. Und wenn du zurück zum Vater gefunden hast, dann kannst du das richtig gut mit Sinn beantworten. Warum bin ich hier? Um Jesus und den Vater und sein Reich hier auf dieser Erde zu repräsentieren. Amen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wohin werde ich gehen? Die Welt sagt, löst dich auf, gehst ins Nichts. Jesus sagt, ich bereite euch Wohnungen vor. Ihr kommt zurück ins Vaterhaus, in die ewige Herrlichkeit, um was zu tun? Mit ihm zu regieren, die Welten. Da werden nur Sachen angedeutet, ihr Lieben. Und auf die Frage, wer bin ich eigentlich und was bin ich wert? Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Du bist Sohn oder Tochter Gottes. Du bist erlöst von aller Sünde. Du bist erlöst von aller Schuld. Du bist erlöst von aller Strafe. Du bist erlöst vom Tod. Und Jesus spricht zu dir heute Morgen, ich bin gekommen, damit du das Leben in seiner ganzen Fülle, Leben im Überfluss hast. Dazu ist Jesus gekommen. Lass uns aufstehen und beten. Vater, wir danken dir. Dein Wort spricht von Gedankengebäuden des Feindes, die er in unserem Kopf aufbaut, in unserer Gedankenwelt. Im Namen Jesu bete ich, dass Gedankengebäude in unserem Kopf, in unserem Herzen, die der Feind errichtet hat, manipulative Dinge, Gehirnwäsche, Lügen, die er eingepflanzt hat, Unkraut, was der Feind, wie du das auch sagst, da ist, dann kommt nachts der Feind und streut Unkraut in deinen Weinberg, in dein Gebiet, in deinen Acker hinein. Vater, wir beten, befrei uns von allem Unkraut. Befrei unsere Gedanken und unsere Herzen von allem, was der Feind an Manipulationen, an Lügen in unsere Herzen gesät hat. Denn diese Dinge sollen nicht aufgehen. Sie sollen nicht aufgebaut werden zu Bollwerken, zu starken Festungen, wie dein Wort es beschreibt, sondern du sagst, wir haben Waffen, die mächtig sind, solche Bollwerke einzureißen. Wir haben das Wort der Wahrheit, das Schwert des Geistes, was scheidet Geist und Seele, was auch trennt, Herr, und was Lüge und Wahrheit ganz klar unterscheidet. Und so wollen wir getrennt sein heute Morgen von Lügen in unserem Geist und in unserer Seele. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir wollen erkennen, wo wir geprägt sind vom großen Meistermanipulator, vom Fürsten dieser Welt, wo er Lügen in unseren Kopf und in unser Herz gebracht hat. Wir sagen, es soll niedergerissen sein in unseren Köpfen und in unseren Herzen. Und du bist gekommen, egal was der Feind auch geraubt haben mag, du bist gekommen, damit wir das Leben haben. Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Du bist gekommen, damit wir jemand sind, der wertvoll ist. Danke, Vater, dass ich dir Jesus wert war, dass du ihn für mich geopfert hast. Ich muss dir sehr viel wert sein, wenn du dein Liebstes, was du hast, für mich opferst und für meine lieben Schwestern und Brüder hier. Dann bedeuten wir dir unglaublich viel, wenn du das Wertvollste hingegeben hast für uns. Und so segne uns, dass wir in diesen Fragen Ruhe bekommen in unserem Herzen und Frieden. Und mach uns zu deinen Boten, Herr, dass wir diese Dinge aufdecken woanders und sagen, das ist nicht wahr. Die Wahrheit ist eine andere. Du kannst Leben haben, du kannst Sinn haben. Du kannst Leben in Fülle empfangen durch Jesus. Wir danken dir dafür. Du stärkst uns in unserem Wert. Du machst uns nicht nieder, du baust uns auf in Christus. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen, Vater. Amen.